In den ersten Lebensjahren entscheidet sich auch, ob ich Urvertrauen geschenkt bekomme oder eher ein Urmisstrauen. Und mit dieser Hard- und Software im Gehirn werde ich dann groß und die steht mir zur Verfügung als Erwachsener. Das heißt, es ist eine Programmierung, die aus meiner Vergangenheit kommt und die ich aber immer in der Gegenwart anwende. Ja, weil ich habe ja nichts anderes zur Verfügung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema. Wer bin ich? Klingt erstmal gar nicht so sehr nach Elterngespräch, aber die Fragen, wer bin ich eigentlich, welche Werte finde ich wichtig und wofür stehe ich als Person, die sind so unglaublich wichtig, wenn wir Eltern werden und unseren Kindern ja irgendwie auch Orientierung geben müssen für ihr Leben. Und gleichzeitig bleibt uns, zumindest geht es mir oft so, ganz wenig Zeit, mal innezuhalten und sich mit diesen Fragen wirklich auseinanderzusetzen. Jetzt nehmen wir uns aber diese Zeit und zur Unterstützung haben wir die Bestseller-Autorin und Psychologin Stefanie Stahl zu Gast, die uns heute einiges über den Bauplan der Psyche, unsere Triggerpunkte als Eltern und zu unserem Einfluss auf unsere Kinder erzählen kann. Herzlich willkommen, liebe Stefanie.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Erstmal, du hast ja schon vor einiger Zeit ein Buch mit dem Titel Wer wir sind geschrieben und jetzt gerade ist ein Arbeitsbuch dazu rausgekommen. Was genau meint eigentlich dieses Wer wir sind? Was macht uns eigentlich aus und was ist an uns identitätsstiftend?
Also ich kann wirklich sagen, dass mich ein Leben lang die Frage beschäftigt hat, wie tickt der Mensch? Wie sind wir strukturiert? Weil mir war schon sehr früh klar, irgendwie schon als Teenie, dass wir sehr, sehr ähnliche Motive haben und uns eigentlich dieselben Sachen antreiben, dass wir zum Beispiel alle geliebt werden wollen, dass wir Anerkennung brauchen und diese Dinge. Da habe ich mir schon früh drüber Gedanken gemacht. Und dieses Buch ist jetzt sozusagen das gesammelte Werk meines Lebens, weil ich da den Bauplan der Psyche beschreibe. Und dieser Bauplan ist aus der Evolution hervorgegangen, genau wie der körperliche Bauplan, ist also auch an die Ideen und ich sag mal die Bedürfnisse der Evolution angepasst und gilt für uns alle weltweit. Das heißt, natürlich sind wir individuell durch unsere individuellen Lebenserfahrungen, die Kultur, die uns prägt und viele Einflussfaktoren, aber letztlich sind wir alle gleich strukturiert und so individuell dann eben nicht. Und das Gute daran ist aber, wenn man mal diesen Bauplan versteht, der auch nicht so wahnsinnig kompliziert ist, ich finde ihn viel, viel, viel weniger kompliziert als unseren körperlichen Bauplan, dann kann man wunderbar damit arbeiten. Und das mache ich eben mit den Leserinnen und Lesern in diesem Arbeitsbuch. Ich nehme sie von Anfang an bei der Hand. Es ist auch kleinschrittig in dem Sinne, dass es leicht zu bearbeiten ist. Und dann gehen wir gemeinsam durch diesen Bauplan der Psyche durch, sodass jeder am Ende weiß, okay, so bin ich psychisch konfiguriert. Das ist die Architektur, meine Psyche. Und man kann aber auch direkt von Anfang an, wenn man möchte, ein persönliches Thema mitbringen, persönliches Problem mitbringen und das en passant damit auch bearbeiten und eben auch lösen.
Das finde ich gerade total krass, dass du das sagst, dass der Körper eigentlich weniger komplex ist als komplexer ist als die Psyche, so rum, weil ich das immer andersrum gedacht hätte, weil ich, wenn ich Menschen kennenlerne, dann habe ich schon das Gefühl, dass das komplexe Wesen sind. Und du sagst jetzt nein.
Weil die immer dieselben Grundstrukturen zugrunde legen. Das ist so spannend. Ich meine, ich habe ja auch 30 Jahre Psychotherapie-Erfahrung. Wer zum Beispiel meinen Podcast kennt, Stahl aber herzlich, da mache ich ja Psychotherapiegespräche mit den Leuten, der weiß, dass ich unheimlich schnell so den roten Faden des Problems herausfinde, unheimlich schnell auf den Punkt komme und deswegen innerhalb von einem Gespräch den Betroffenen auch einen Plan vermittle, wie sie aus der Nummer rauskommen. Und das liegt daran, dass hinter diesen scheinbar so individuellen und scheinbar so komplexen Problemen einfach eine psychische Grundstruktur verborgen ist und die erkenne ich halt sofort und komme dann einfach ganz schnell auf den Punkt. Also zum Beispiel die meisten Liebesbeziehungen oder alle Beziehungen haben immer ein Thema mit drei Themen, nämlich Bindung, das ist eine psychische Grundstruktur, die wir haben, psychisches Grundbedürfnis, unser Wunsch nach Bindung auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wollen wir aber auch autonome und selbstständige Menschen sein. Schon allein auf dieser Dimension finden so viele Konflikte statt, die man eben genau auch mit dem Wissen um diese Dimension lösen kann. Und das Epizentrum von allem ist natürlich immer unser Selbstwertgefühl. Das ist sozusagen der Grundtaktgeber. Und das Selbstwertgefühl bestimmt auch darüber, wie wir die Welt da draußen wahrnehmen, aufgrund unseres Selbstbildes. Selbstbild und Selbstwertgefühl hängen eng zusammen. Es bestimmt ganz viel über unser Emotionsleben, über unser Denken und über unser Verhalten. Und wenn man diese Zusammenhänge einfach kennt, dann kommt man viel, viel schneller bei sich auf den Punkt. Und auch bei anderen. Auch andere Menschen kann man dadurch besser verstehen und lesen.
Ja, genau. Ich wollte nämlich gerade fragen, würdest du aus dieser psychotherapeutischen Praxis auch sagen, dass gerade Eltern extrem oft, dass das extrem oft abgefragt wird, wer sie sind? Also würdest du das unterschreiben, wie ich das gerade gesagt habe?
Also bei Eltern sehe ich immer so, das Hauptproblem in der Beratung sind im Grunde genommen Schuldgefühle. Also ich sage immer, die sind schon irgendwie in den Windeln mit eingepackt, wenn man Kinder bekommt, einen Haufen Schuldgefühle. Und Eltern haben in der Regel immer sehr viel Sorgen, irgendwas falsch zu machen, beziehungsweise die Sorge, am besten alles richtig zu machen. Oder, das hängt aber miteinander zusammen, sie sind auf einem ziemlichen Abwehrkurs. Sie wollen sich mit diesen Themen gar nicht auseinandersetzen, aber eben auch normalerweise aus dem Grund, weil sie im Innersten ein Schuldgefühl haben. Das finden sie aber unerträglich. Also wehren sie es ab und sind ziemlich stur, sich eben nicht mit ihrem Erziehungsverhalten auseinanderzusetzen.
Aber Kinder wollen ja ständig irgendwas wissen von uns, ne? Wie soll ich leben? Wie soll ich mich verhalten? Wie sicher bist du dir, dass ich das nicht darf? Wie sicher bist du dir, dass das jetzt deine Grenze ist hier? Und das, also ich habe so das Gefühl, ständig sind meine Kinder solche Fragen am Stellen. Und gleichzeitig habe ich voll wenig Zeit, wirklich so bei mir zu sein, weil ich bin ja ständig im Außen, ne? Ich habe 4 Kinder, ständig bin ich im Außen, irgendwelche Brände am Löschen, irgendwelche Kuchen am Backen für irgendwelche Buffets und so in der Schule. Und da hat man gar nicht so viel Zeit, so zu sich zu kommen. Deswegen fand ich dein Arbeitsbuch auch echt spannend, weil du gehst da ja wirklich so Punkt für Punkt einmal durch. Und ja, was du gerade gesagt hast, dass es gar nicht so komplex ist, den Eindruck kriegt man da schon auch, fand ich total spannend. Was würdest du denn sagen, ist sowas, was wir als Eltern auch sehr in der Hand haben, also und was unsere Eltern auch in der Hand hatten? Welcher Aspekt unserer Persönlichkeit ist schon größtenteils Erziehung und Erfahrung?
Erziehung und Erfahrung machen natürlich sehr viel aus, weil die prägen uns ja. Und die prägen ja auch diese psychische Grundstruktur. Ich mache jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel, damit es ein bisschen anschaulicher wird. Ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo aufgewachsen bin, wo, ich sag mal, meine Eltern waren vielleicht gestresst, ein bisschen überfordert, ich hatte vielleicht noch 2 Geschwister und meine Eltern hatten gar nicht so die Zeit und vielleicht einfach auch nicht die emotionale Kompetenz oder die Bindungsfähigkeit, diesen 3 Kindern die Aufmerksamkeit und Liebe zukommen zu lassen, die die Kinder eigentlich gebraucht hätten. So, und wenn ich jetzt eins dieser 3 Kinder bin, denke ich ja als kleines Kind nicht, Mama und Papa hätten keine 3 Kinder kriegen dürfen, die sind zu gestresst, die müssen eigentlich mal in Erziehungsberatung oder die sollten sich erstmal selbst reflektieren und. Als kleines Kind denke und fühle ich ja so nicht, den Überblick habe ich ja gar nicht. Als kleines Kind denke ich immer, ich bin der Fehler. Ja, nicht die Eltern, ich bin hier der Fehler, ich falle zur Last, ich genüge nicht, ich bin zu viel. Und das prägt sich halt tief ein und das formatiert natürlich auch zum Großteil mein Selbstwertgefühl dann. Ja, das ist dann eher niedrig so. Jetzt lerne ich als kleines Kind, wenn ich Bindung will, jetzt sind wir bei diesem Punkt der Bindung, bei diesem psychischen Grundbedürfnis nach Bindung, dann geht das nicht, dass ich einfach so bin, wie ich bin, mit meinen Wünschen, mit meinen Bedürfnissen, sondern ich muss mich sehr auf Mama und Papa einstellen. Die sind nämlich gestresst, die haben nicht viel Zeit. Ich muss gucken, wie sind die drauf, was wollen die? Und lerne dann ganz früh, im Grunde genommen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass meine Beziehung zu Mama und Papa gelingt. Also das Kind übernimmt dann die Verantwortung. Indem es sich so anpasst an die elterlichen Bedürfnisse, dass es eben doch noch Liebe und Zuwendung abbekommt oder in schlimmeren Fällen wenigstens nicht bestraft wird. So, das heißt, es geht sehr, sehr stark in die Bindung und darüber lernt es und trainiert es natürlich schon von Kindesbeinen an, seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen zugunsten der Eltern. Und jetzt wachse ich eben mit diesem so geprägten Gehirn auf und so habe ich die Welt kennengelernt. So habe ich gelernt, wie Beziehungen funktionieren und werde dann, es sei denn, ich reflektiere das und löse es auf, auch als Erwachsene bemüht sein, Erwartungen zu erfüllen, zu gucken, was will jemand von mir, wie kann ich mich bestmöglich anpassen. Mit dem Motiv, das ist meine Motivation, nicht abgelehnt zu werden. Ist also eine Negativmotivation, es ist ein Vermeidungsmotiv. Ich möchte vermeiden, dass ich abgelehnt werde. Ich möchte vermeiden, dass ich kritisiert werde. Daraus entsteht zum Beispiel häufig so eine Art Perfektionsstreben, ja, dass die Betroffenen versuchen, überall perfekt zu sein, alle Erwartungen zu erfüllen, weil perfekt ist ja eine andere Formulierung für fehlerfrei. Und wenn ich keinen Fehler mache, kann mir keiner was, ne? Dann kann mich auch keiner angreifen. Und dafür opfere ich natürlich, ich komme jetzt zum nächsten Grundbedürfnis, meine Autonomie und Selbstständigkeit, weil ich habe ja auch gar nicht so richtig gelernt zu spüren, was sind meine Bedürfnisse, was will ich eigentlich. Ich habe auch nicht gelernt und trainiert, die mal durchzusetzen. Das war bei meinen Eltern absolut nicht gefragt, Durchsetzungsfähigkeit. Im Gegenteil, ich musste mich klein halten, damit die nicht noch gestresster und gereizter sind. Das heißt, ich habe ein gutes Stück meiner Autonomie geopfert und tue es bis heute, weil ich nicht gut gelernt habe, auf meine Bedürfnisse zu hören und für mich einzutreten. So, und so hängen die Dinge miteinander zusammen. Diese Prägung auf der einen Seite, nach der du gefragt hast, und die psychologischen Grundfunktionsbausteine, sage ich jetzt mal, oder psychischen Grundbedürfnisse auf der anderen Seite. Und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie ich später die Mutter- oder Vaterrolle ausfülle.
Was ich gerade fragen wollte, dieses Wissen, ne? Also wenn ich so mit mir arbeite und vielleicht in Therapie gehe oder so ein Buch durcharbeite, dann weiß ich so ein bisschen mehr, wer ich bin. Dann weiß ich, okay, um meinen Selbstwert ist es vielleicht nicht so mega gut bestellt. Was mache ich mit dem Wissen? Kann ich tatsächlich vielleicht da noch was dran drehen? Ist das noch reparierbar, sage ich mal?
Ja, sonst müsste ich ja solche Bücher nicht schreiben und sonst könnten wir den Beruf der Psychologin oder Psychotherapeutin abschaffen. Weil dann wäre ja nichts zu machen. Da ist eine ganze Menge zu machen.
In welchem Umfang ist das reparierbar? Also würdest du sagen, da kann man richtig viel reißen noch oder ist das in einem Grenzen?
Ja. Da kann man richtig, richtig viel noch reißen, genau.
Ja, ist ja gut, gut zu hören.
Ich habe ja eben schon erklärt, dass sich unser Gehirn ganz, ganz wesentlich formatiert in den ersten Lebensjahren, weil da entstehen eben rasant, rasant viele Verknüpfungen. In den ersten Lebensjahren entscheidet sich auch, ob ich Urvertrauen geschenkt bekomme oder eher ein Urmisstrauen. Und mit dieser Hard- und Software im Gehirn werde ich dann groß und die steht mir zur Verfügung als Erwachsener. Das heißt, es ist eine Programmierung, die aus meiner Vergangenheit kommt und die ich aber immer in der Gegenwart anwende. Ja, weil ich habe ja nichts anderes zur Verfügung. Und die große Chance, die jeder jetzt eben hat, ist zu erkennen, Mensch, das sind ja ganz alte Programme. Denn wenn ich mir darüber keine Gedanken mache, dann bin ich voll identifiziert mit diesen Programmen und dann bin ich natürlich die Sklavin meines Gehirns. Weil dann muss ich immer das machen, was mein Gehirn mir vorschlägt, was meine Emotionen mir vorschlagen. Und wenn ich jeder Emotion Glauben schenke, dann folge ich diesen Handlungsvorschlägen und handle eben voll automatisiert. Und wenn ich aus der Nummer rauskommen möchte und zu mehr Entscheidungsfreiheit gelangen möchte, eben nicht automatisiert handeln, sondern mich frei entscheiden möchte, dann muss ich erkennen, was mich steuert. Ich bleibe bei dem Beispiel von eben. Dann gucke ich da mal hin und denke, ja, Mensch, das war ja alles damals nicht so ganz leicht daheim. Meine Eltern waren reichlich gestresst und überfordert. Die hatten schon selbst keine so ganz einfachen Prägungen von ihrem Elternhaus her. Und wir waren auch noch zu dritt. und sie mussten beide auch noch arbeiten, da blieb wirklich verdammt wenig Zeit für mich übrig. Und deswegen hatte ich als kleines Kind immer so das Gefühl, zur Last zu fallen und mich sehr anpassen zu müssen. Und deswegen habe ich heute so Glaubenssätze wie, ich genüge nicht, ich falle zur Last, ich bin nicht wichtig und habe Schutzstrategien entwickelt, mich über die Maßen anzustrengen, anderen Leuten zu gefallen, damit ich eben doch genüge und damit mich eben doch jemand mag, so. Und im zweiten Schritt, also der erste Schritt ist mal die Diagnose sozusagen. Und im zweiten Schritt mache ich mir auf einer ganz tiefen, auch emotionalen Ebene klar, dass diese ganzen kleinen miesen Glaubenssätze ja im Grunde genommen 0,0 etwas über mich und meinen Wert aussagen. Dass sie auch nicht die Wahrheit sind, sondern dass sie das Produkt einer sehr willkürlichen Prägung sind. Wären meine Eltern anders drauf gewesen, dann hätte ich ja jetzt ganz andere Glaubenssätze. Dann wüsste ich, ich bin okay, wie ich bin, ich genüge, ich darf auch mal eigene Wünsche haben, ich darf mich auch mal durchsetzen und so weiter. Also es ist total willkürlich. Und dann gebe ich freundlich und respektvoll oder auch wütend, das ist egal, das kann man gucken, machen, wie man will, meinen Eltern innerlich diese Glaubenssätze zurück, weil sie sind im Grunde genommen ein Zeugnis für meine Bezugsperson und kein Zeugnis für mich. So, und da kommt bei nicht wenigen Menschen Unmut auf, vielleicht auch jetzt schon beim Hören, vielleicht hat auch schon der ein oder andere auf die Aus-Taste gedrückt, weil so die kleine Wut hochkommt, die Stahl sagt, die Eltern sind an allem schuld. Und je stärker man dieses Gefühl hat, desto mehr darf man das als eigenen kleinen diagnostischen Hinweis nehmen, hey, wahrscheinlich habe ich einen Loyalitätskonflikt mit meinen Eltern, weil Kinder sind ihren Eltern in der Regel stinkloyal gegenüber und auch noch die erwachsenen Kinder. Und das ist auch häufig der Grund, warum diese gesunde Loslösung von den Eltern nicht richtig gelingt. Und wenn die nicht gelingt, und mit gesunder Loslösung meine ich nicht, die Eltern nicht mehr lieb zu haben oder sie nicht zu besuchen, sondern ich meine damit, sich darüber klar zu werden, was gehört wirklich zu mir und was gehört gar nicht zu mir. Und diese Glaubenssätze gehören gar nicht zu mir. Ja? Die müssen mal ausrangiert werden. Die sind ein altes Programm, was damals sehr klug war und sehr, sehr lebenstüchtig. Das hat mir unheimlich geholfen, damals als Kind zurechtzukommen und das Richtige zu tun. Das war ein sehr kluges Programm. Aber für heute, für meine heutige Realität als Erwachsene, ist es nicht mehr angemessen. Und dafür muss ich halt mal ein Stück weit in diese kritische Distanz gehen zu meinen eigenen Eltern, mich fragen oder zu meinem Bezugspersonen, wer hat mich programmiert und was habe ich mitbekommen, im Guten wie im Schlechten. Und dann kann ich entscheiden, was kann bleiben und was muss raus. Aber über diese Brücke muss ich eben gehen. Und es gibt nicht wenig Menschen, die gehen nicht über diese Brücke, weil sie sich ihren Bezugspersonen in Loyalität verhaftet fühlen. Und dann, das sind unbewusste Prozesse, dann trauen sie sich nicht einzugestehen, dass es wirklich manchmal etwas schwierig war. Und mit diesem wirklich schwierig meine ich das Gefühlte wirklich, nicht das Gedachte wirklich. Weißt du, du kannst über ganz schwierige Situationen in deinem Leben sprechen, ohne irgendwas zu fühlen. Du erzählst das, wie wenn du es im Geschichtsbuch lesen würdest oder im Geschichtsbuch vorlesen würdest. Irgendwie hat es nichts mit dir zu tun, weißt du? Das Wichtige ist die gefühlte Erkenntnis. Ja, Mensch, das war wirklich manchmal nicht einfach, ne? Wie die Mama manchmal drauf war oder der Papa. Und dieses tiefe Eingeständnis, das brauche ich für diesen zweiten Schritt der Loslösung, also den Eltern das wieder quasi innerlich zurückzugeben, weil ich diesen Schritt sonst nicht gehen kann. Und dann bleibt es bei mir. Denn dann bleibe ich in dieser Kinderposition im Grunde genommen verhaftet, dass im Zweifelsfall ich der Fehler bin und nicht meine Eltern. Dann bleibe ich dabei.
Und was passiert jetzt, wenn ich dann jetzt Mutter oder Vater werde in dieser Position? Ich bleibe dabei, ich bin der Fehler und dann werde ich Mutter oder Vater. Was mache ich dann?
Genau. Dann durchdringt dich halt dieses Programm auch als Mutter. Das heißt, du haderst öfter mit dir, mache ich es überhaupt richtig? Dein Kind gibt patzige Antworten in der Trotzphase, in der Pubertät sowieso, aber in der Trotzphase. Und du nimmst das vielleicht viel zu persönlich. Dann passiert es dir, wenn du auch in dem Überanpassungsprogramm bleibst, dass du, vielleicht bist du berufstätig, vielleicht hast du zwei Kinder, aber immer noch die Erste bist, die hier schreit, wenn es im Kindergarten und in der Schule darum geht, wer backt noch drei Kuchen? Ja, ich, ne, weil du willst es ja immer noch allen recht machen. Also du überforderst dich weiterhin selbst, lässt dich auch weiterhin selbst zu kurz kommen, was natürlich auch zu einer Erschöpfung führt. Und so kann das eben alles ausstrahlen auf deine Kinder. Ich sage ja mal, grundsätzlich gibt es so drei Möglichkeiten. Nehmen wir mal an, man hatte vielleicht eine etwas lieblose Mutter. Möglichkeit Nummer eins ist, ich mache es viel besser als meine Mutter und mache vielleicht zu viel des Guten. Ja, also überbehüte und überbinde mein Kind, also mache zu viel des Guten. Möglichkeit zwei ist, ich mache es so wie meine Mutter, weil ich es nicht richtig reflektiert habe, aber bin vielleicht schon mal die 2.0-Version von meiner Mutter. Vielleicht sogar die 3.0-Version. Ne? Aber ich bräuchte eigentlich, um hinreichend gut zu sein, wir sprechen ja in der Psychologie von hinreichend guten Eltern, die Eltern müssen ja nicht perfekt sein, aber für hinreichend gut bräuchte ich eigentlich die 5.0-Version. Mhm. Ja? Aber da komme ich nicht hin, weil ich es nicht richtig reflektiere und im Grunde genommen das mache an Elternprogramm, was mir meine Eltern oder meine Mutter in dem Fall vorgelebt hat. Ja? Und Möglichkeit Nummer drei ist, ich reflektiere mich und löse diese Sachen auf.
Ja, total spannend. Dieses Autonomie und Bindung, da muss ich nochmal zurückgehen. Ich habe Nestwärme, die Flügel verleiht gelesen. Das ist ein Buch, was du auch geschrieben hast. Da ist so alles, was du so sagst, aber sehr für Eltern halt auch geschrieben. Das fand ich sehr spannend. Und da fand ich einen Bereich total interessant. Da hast du geschrieben, es gibt Eltern, die können sehr gut mit kleinen Kindern, also wenn sie so sehr, sehr eng gebunden sind mit diesen ganz kleinen. Und dann gibt es Eltern, die kommen sehr gut damit klar, wenn ihre Teenies sich dann so abspalten, auch mal eine patzige Antwort geben und ein bisschen später nach Hause kommen als geplant. So, und das sagt einem was darüber aus, wo man auf diesem Autonomie-Bindungsspektrum steht. Also wie sehr brauche ich Bindung, wie sehr brauche ich Autonomie? Kannst du das mal kurz erklären? Ich fand das hochgradig spannend, weil das ja auch zeigt, dass Kinder fast schon ein Tool sind, um sich auch besser zu verstehen. Voll spannend.
Das erkläre ich super gern. Das reicht auch genau in das rein, was ich eben gesagt habe. Also wenn ich jetzt nicht so ein tolles Selbstwertgefühl habe, dann kann es sein, dass ich ganz viel für die Bindung tue. Ich bin halt überangepasst, das hatten wir eben. Es kann aber auch sein, dass ich mich anders unbewusst entscheide und denke, ihr könnt mich alle mal. Ich kann mich hier auf sowieso keinen wirklich verlassen. Ich verlasse mich nur noch auf mich selbst und dann gehe ich stark in die Autonomie rein. Das heißt, ich versuche es überhaupt nicht allen recht zu machen. Ich versuche es vor allen Dingen mir selbst recht zu machen. Was aber auch bedeutet, dass ich eben gucke, dass mir keiner die Butter vom Brot nimmt und eigentlich auch ziemlich viele Grenzen setze. Also autonome Leute haben immer ein wahnsinnig hohes Freiheitsbedürfnis. Na, die brauchen immer ihren persönlichen Freiraum, weil sie sich halt schnell bedrängt fühlen von Erwartungen anderer, die ihre Autonomie stören. Im Idealfall, wenn ich ein gutes Selbstwertgefühl habe, bin ich in einer guten Balance zwischen Bindung und Autonomie. Das heißt, ich kann mich sowohl anpassen, was ja wichtig ist, wir brauchen Anpassungsfähigkeiten, und kann dann auch mit einem guten Gefühl Ja sagen. Aber ich kann mich auch abgrenzen, ich habe auch gute Abgrenzungsfähigkeiten und kann auch mit einem guten Gefühl Nein sagen. Das heißt, ich kann beides, das ist der Idealfall. Aber viele Menschen sind ein bisschen aus der Balance, entweder zugunsten der Bindung oder zugunsten der Autonomie. Und die Bindungsmenschen, die fühlen sich in der Bindung sicher. Denen gibt Bindungssicherheit, die Autonomen, denen gibt die Autonomie Sicherheit, nämlich nur sich auf sich selbst zu verlassen. Und die Bindungsmenschen sind natürlich auch mehr die Kuscheleltern. Und die diese frühe Zeit genießen, ne, wo es so ganz eng und ganz gebunden und ganz viel Körperkontakt und die Kinder brauchen einen richtig. Und das bedroht eher die Autonomen. Ne? Mhm. Die fühlen sich da viel mehr gestresst in ihren Freiheitsbedürfnissen und viel mehr erdrückt. Und das ist ja auch der Grund, weil tatsächlich ist es so von der Tendenz oder Statistik her, dass tendenziell eher die Männer auf der autonomen Seite und die Frauen mehr auf der Bindungsseite sind.
Obwohl das wollte ich dich gleich fragen. Ist mein Gefühl
es gibt
auch
natürlich eher autonome Frauen auf jeden Fall. Es gibt auch bindungsseitige Männer, so ist es nicht. Aber wir haben hier so eine Tendenz. Und deswegen ist es ja auch häufiger so, dass die Männer dann diese erste Zeit so ein bisschen flüchten, dass denen das alles zu viel ist und sie lieber arbeiten gehen. Ne? Und irgendwie, ich sag mal, aus dieser sehr engen Bindung und dieser Riesenverantwortung mit der Familie ganz gerne mal ausscheren. Viele andere ja auch nicht. Die neuen Väter sind ja schon wieder fast die besseren Mütter, ist ja wurscht. Aber du weißt, was ich sagen will. Ne?
Ich weiß, was du sagen willst, ja.
Und die Autonomen, denen fällt es natürlich leichter, mit den autonomen Bedürfnissen ihres Kindes umzugehen, auch mit Loslösung und so weiter, denen da Freiraum zu geben. Und das fällt den Bindungsmenschen dann schwerer, ne? Wenn die Kinder sich lösen, also diese Schritte mitzugehen. Und beide haben halt ihre Stärken und beide haben aber auch ihre Herausforderungen. Und wenn ich das reflektiere, und das ist ja immer, was ich sage, wenn ich müde werde, immer wieder zu wiederholen, dann weiß ich um diese inneren Programme und dann kann ich mich einfach freier entscheiden. Ne? Sagen, Mensch, ja, ich weiß, ich habe hier einen kleinen Bindungsschaden ich fühle mich selber als Kind so ein bisschen zu kurz gekommen. Deswegen ist mir es jetzt so wichtig mit meinen Kindern, dass wir total harmonisch sind und total eng sind. Und meine Herausforderung wird es aber sein, dass mein Kind sich auch immer wieder von mir abgrenzt und auch nicht immer in der richtigen Wortwahl, in der Trotzphase. Da fallen dann so Sätze, Mama blöde Kuh oder Mama geh weg oder was auch immer. Dass ich mich richtig aufstelle, das nicht so persönlich zu nehmen, weil es meinen Traum von dieser Harmonie irgendwie total ankratzt. Da kann man sich eben viel, viel besser innerlich aufstellen. Oder wenn man weiß, ich bin so ein autonomer Typ, der gerne mal ausweicht, zu gucken, wo kann ich ganz bewusst mal autonome Inseln machen, wo ich auch mal wieder Kraft tanken kann, um dann wieder umso mehr auch wirklich da zu sein, anstatt immer so unbewusst angetrieben von meinem Freiheitsdrang so rumzueiern und nirgendwo richtig verfügbar bin.
Ja, stimmt, ne? Das ist eine Verfügbarkeitsfrage dann auch bei so ganz autonomen Typen, ne? Sag mal, ein Kapitel in diesem Arbeitsbuch hieß, fand ich super, dass den Satz, warum wir dicht machen und auf den Putz hauen, dachte ich so, das ist ein Elternthema, weil genau das tun wir als Eltern, ne? Entweder dicht machen oder auf den Putz hauen, wenn irgendwas zu doll wird. Warum machen wir das? Ich finde das eine richtig gute Frage.
Da geht es um passive und aktive Aggression. Weil in dem Arbeitsbuch lege ich den Fokus nochmal ganz besonders auf die Gefühle, auf unser Emotionsleben, weil letztlich läuft es ja immer aufs Gefühl hinaus, ja. Und unsere Gefühle sind enorm handlungssteuernd. Und auch wenn ich ein Problem habe, habe ich das Problem ja nur, weil ich mich schlecht fühle. Wenn da kein schlechtes Gefühl dabei wäre, dann hätte ich auch kein Problem, dann wäre es mir nämlich egal. So, und hier geht es eben um die Emotion der Wut. Und Menschen, die eben auch lernten, sich sehr früh anzupassen, haben alle einen etwas unglücklichen Umgang mit Aggression, weil sie durften ja als Kinder nicht so richtig wütend sein. Und dann haben wir eben die passive und die aktive Aggression. Die aktive Aggression ist eben, die geht durch die Vordertür. Und ich meine das gar nicht nur schlecht. Aggression ist ein ganz wichtiges Gefühl, was wir auch brauchen, weil ohne ein gewisses Maß an Aggression können wir uns überhaupt nicht durchsetzen, haben wir überhaupt keine Selbstbehauptungsfähigkeiten. Das ist also wirklich wichtig. Und die geht durch die Vordertür, dann heißt es so, bis hier und nicht weiter, mein Freund, das reicht mir jetzt. Du gehst jetzt auf dein Zimmer, um deinem Kinderbeispiel zu bleiben. Und die passive Aggression, die zeigt nicht so offen ihr Gesicht. Da mache ich halt zu, ich mauer. Ne? Okay, dann ist Mama halt enttäuscht. Dann redet Mama halt einen Tag nicht mit dir. Das wäre die passive Form der Aggression.
Okay, ja, spannend.
Also die geht immer so durch die Hintertür, den anderen auflaufen lassen. Auch gerne Zusagen machen, sie nicht einhalten. Oder so schleppend einhalten, so quälend langsam, dass es den anderen schier in den Wahnsinn treibt. Zu spät kommen. Trödeln, das sind alles so Spielarten der passiven Aggression.
Das können Kinder ja auch sehr gut. Aber was sagen uns diese Aggressionen? Also haben die irgendeine Botschaft und ist das unterschiedlich, was sie sagen?
Aggression kommt ja immer da auf, wo irgendeine Grenze bei dir verletzt wird. Also wo du irgendwo ein Bedürfnis von dir wirklich von außen gestört wird, da kommt Wut auf. Und wir brauchen eben diese Wut auch, um uns gesund abzugrenzen. In der Psychologie nennt man das auch Trennungsaggression. Das kann man eben im Trotzkindalter so wunderbar beobachten. Diese Trennungsaggression, die das Kind aufbringt, Nein zu sagen, doofe Mama, doofer Papa, das ist Trennungsaggression. Und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Schritt für die autonome Entwicklung. Weil bei der Bindung geht es immer um die Frage, was haben wir gemeinsam? Wie kommen wir miteinander klar? Wo, ne? So. Und bei der Autonomie geht es immer um die Frage, wo bin ich anders als du? Was unterscheidet mich von dir?
Okay.
Ja, da gehe ich halt einen Schritt zur Seite. Da geht es um die Auseinandersetzung. Und dafür brauche ich eben diese Aggression. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir halt mit unseren eigenen Wutgefühlen ganz gut umgehen können. Dass wir sie zum einen wahrnehmen können, ganz wichtig. Aggressionsgehemmte sind sehr durchsetzungsschwach, häufig passiv-aggressiv.
Mhm.
Also das bringt viele Probleme mit sich. Und dann haben wir natürlich auch die zu aggressiven, die also einfach zu aggressiv sind bis hin zu Mord und Totschlag, die eben zu aktiv aggressiv sind. Und deswegen ist gerade Wut so ein wichtiges Gefühl, dass ich es wahrnehmen kann, aber auch angemessen regulieren kann. Und dann kann ich natürlich auch mit der Wut meiner Kinder besser umgehen. Weil es ist ja so, und das finde ich halt so unheimlich wichtig, für Eltern ist es ja eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, ihre Kinder in der emotionalen Entwicklung zu begleiten. Damit die Kinder lernen, alle Gefühle zu fühlen, die es so gibt, dass sie fühlen dürfen, die müssen nicht unterdrückt werden, weil die Eltern das begleiten, auch verbalisieren, ach, jetzt bist du traurig, ne? Oder ach, das macht dich jetzt wütend, ah, da freust du dich, gell? So, und so lernt ja auch das Kind, welche Emotion wie heißt und lernt damit auch so automatisch irgendwie so einen Umgang. Und das können Eltern natürlich nur gut tun, wenn sie selber einen guten Zugang dazu haben. Wenn ich selber mit Wut gar nicht umgehen kann, dann kann ich mich mit der Wut meines Kindes umgehen. Wenn ich mir selber Trauer verbiete und die unterdrücke, kann ich die Trauer meines Kindes nicht richtig deuten, nicht erkennen. Oder ich erkenne sie zwar, aber handle ganz schnell drüber hinweg, weil ich kann nicht mit Trauer umgehen. Also kann ich auch nicht mit der Trauer meines Kindes umgehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich als Eltern fragt, zu welchen Gefühlen habe ich einen guten Kontakt? Und wo hapert's vielleicht ein bisschen oder wo bin ich vielleicht auch drüber? Es ist ja nicht nur so, dass Gefühle blockiert sind, sondern nicht wenige Menschen beklagen ja auch, dass sie viel zu viel Emotionen haben und dass sie sich schlecht reguliert bekommen.
Ja. Und findet man dann auch ein paar Infos, was man dann mit diesen Erkenntnissen machen kann in deinem Buch oder in dem Arbeitsbuch?
Ja, natürlich. Es geht ja immer, also das Arbeitsbuch ist ja so aufgebaut, es geht von Anfang an eigentlich los mit Übungen und die sind immer so aufgebaut. Erst gibt es eine kleine Selbstreflexion, also wie bin ich jetzt in Bezug auf Bindung oder was auch immer aufgestellt, in Bezug auf Aggression, in Bezug habe ich eher Vermeidungs- oder eher Annäherungsmotive und. Und direkt hinterher folgt immer eine Selbstheilung oder mehrere kleine Selbstheilungen. Und ich habe ja auch 8 so meditative Trancen eingesprochen, also so Meditationsreisen, die sind natürlich auch nochmal toll, weil die sehr, sehr wirksam sind, um sich auch so im tieferen Unbewussten nochmal neu aufzustellen und neu zu programmieren. Und so führe ich halt Step by Step durch diese persönliche Reise durch und am Ende weiß ich, okay, das ist mein psychischer Bauplan. Da habe ich vielleicht noch die ein oder andere Unwucht, an der ich noch ein bisschen schleifen darf, an der ich noch ein bisschen arbeiten darf. Aber ich weiß dann auch, was zu tun ist.
Ja. Oh, Stefanie, ich weiß jetzt wieder, warum du Podcasts in Mehrzahl hast, warum du so viele Bücher geschrieben hast und so, weil alles, was du sagst, bringt wieder so ein neues Thema auf den Tisch, bei dem mir 700 Fragen einfallen, die ich dann gerne nochmal stellen würde. Und aber zum Glück gibt es diese Bücher, zum Glück gibt es diese Podcasts, die man auch auf RTL Plus hören kann. Also ich bin gerade fast erschlagen von dieser Vielzahl an Möglichkeiten, da nochmal so reinzugehen, nachzudenken, nachzulesen. Vielen, vielen Dank für alles, was du gesagt hast. Ich fühle mich auf jeden Fall klüger und dümmer gleichzeitig. Ich will noch mehr wissen.
Also Was ich eigentlich ganz gerne am Ende noch mitgeben würde, ist, weil ich selbst bin ja freiwillig keine Mutter. Mir hat irgendwie wohl dieses Gen gefehlt.
Sehr autonom.
Ich bin, glaube ich, ganz gut in der Balance. Nee, meine tiefe Überzeugung ist, dass 20% der Menschen von der Evolution her kein starkes Elterngen haben, Frauen wie Männer, weil unsere Gesellschaft komplett überfordert wäre, wenn jeder Kinder hätte. Also wir brauchen evolutionär für das Funktionieren der Gesellschaft die kinderlose Tante und den kinderlosen Onkel. Das ist meine tiefe Überzeugung. Ich habe dazu sogar mal eine umfangreiche Recherche in Auftrag gegeben, weil das geht dann so wissenschaftlich in Abgründe. Da gibt es so richtig professionelle Recherchen. Aber leider ist diese tolle Hypothese bislang nicht beforscht worden. Das heißt, es gibt keine Studien, die dafür oder dagegen sprechen, aber das ist meine Überzeugung. Aber ich habe ja viel mit Eltern zu tun, immer wieder, und die machen sich immer so viel Sorgen. Und am Ende des Tages, wenn man seine Kinder wirklich lieb hat, dann hat man schon 85-90% richtig gemacht. Das ist die Basis. Und alles andere ist schon ein hohes Niveau. Einfach lieb haben. So.
Oh, das hast du so schön gesagt. Schon fast Tränen in den Augen. Ja, weil man vergisst das.
Ja, dann Kinder verzeihen so viel. Aber was wirklich schlimm ist, was wirklich richtig schlimm ist, wenn man aufwächst in dem Gefühl, Mama und Papa hat mich nicht lieb. Und da ist es tatsächlich fast noch schlimmer, die Mama. Also nach dem Motto, wenn selbst meine eigene Mutter mich nicht lieb hat. Ne? Also diese Liebe, das ist das A und O. Und alles andere ist super nice to have, aber die Kinder zu lieben ist ganz, ganz toll. Klar, man soll sie nicht komplett erdrücken. Sie brauchen auch ihre Freiheit und Selbstständigkeit. Aber wenn man die Kinder liebt, da hat man schon ganz viel gut gemacht.
Das ist so gut, dass du das nochmal sagst, weil genau das, ne, genau das macht man ja, ne? Dann denkt man, oh, ich müsste dies noch und das kann passieren. Und dann, aber lieber lieb haben und ein paar Euro ins Sparschwein stecken, damit sie sich Workbooks von Stefanie Steil kaufen können. Ne?
Ja, und auch, ich finde, die Kinder werden im Moment zu überbeschäftigt. Also ich finde das wichtig, dass sie ihre Freiräume haben, dass die sich selber beschäftigen, dass sie auch mal lernen, mit Langeweile umzugehen, beziehungsweise kreative Ideen entwickeln. Was mache ich, wenn ich mich langweile? Wir hatten früher sehr viel Autonomie in unserer Kindheit. Wir sind ja auch allein in den Kindergarten gegangen. Wir sind allein in die Schule gegangen. Wir waren den ganzen Nachmittag irgendwo draußen. Da gab es keine Handys zur Überwachung, nichts. Und unsere Eltern wussten gar nicht, was wir den ganzen Tag getrieben haben. Und das ist natürlich auch toll für die autonome Entwicklung. Ja, also, dass man einfach lernt, sich in der Welt zu bewegen und sich selber auch was zutraut. Denn wenn die Eltern den Kindern zu viel abnehmen, dann ist darin die Botschaft eingewickelt. Das ist nicht die Absicht der Eltern, aber sie ist eingewickelt als Botschaft fürs Kind. Du schaffst das nicht ohne mich. Ne? Du schaffst das nicht ohne Mama und Papa. Und dadurch wird natürlich die autonome Entwicklung geschwächt. Also Kinder lieben und loslassen. Darauf kann man es vielleicht auf den Punkt bringen. Lieben und loslassen, das klingt doch gut.
Nestwärme die Flügel verleiht.
Ja, genau.
Das ist so ein schöner Titel, den mochte ich genau gerne, weil aus diesem Grund, ne, weil das ist es, ne, lieb haben, loslassen. Ich danke dir von Herzen, Stefanie, das war so interessant.
Sehr gerne.
Und bei uns geht's am nächsten Donnerstag weiter mit einer neuen Folge Elterngespräch mit Elke Schicke. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Themenwünsche habt, wollt, dass ich Stefanie nochmal einlade, dann schreibt an podcast@eltern.de, und bis wir uns wieder hören, lasst es euch gut gehen. Alles Liebe aus Hamburg.